Heute Abend wollen wir uns Epheser Kapitel 1, Vers 3 zuwenden. Am ersten Abend, am Samstag, habe ich versucht, eine Einführung in das Buch zu geben. Am Sonntag gestern haben wir uns mit dem Eingang des Briefes befasst. Das ist der Gruß, der sich in den Versen 1 und 2 befindet. Heute Abend wollen wir uns mit dem Segensspruch befassen und mit der Geschichte, so Gott will. Wenigstens fangen wir damit an. Das heißt, wir kommen somit zum Hauptteil des Briefes. Der Brief kann die Überschrift tragen: die Vorrechte und die Verantwortung des Heilsvolkes, während der Römerbrief das Heil Gottes selbst bespricht, bespricht der Epheserbrief anschließend das Heilsvolk, das Volk des Heils mit seinen Vorrechten und seinen Verantwortungen hier auf der Erde. In Kapitel 1, Vers 3 bis Kapitel 3, Vers 21, das ist etwa die erste Hälfte des Briefes, also in den ersten drei Kapiteln, nimmt der Apostel uns als Gemeinde Jesu in himmlische Bereiche hinein und zeigt uns unsere Heilsvorrechte, die wir erhalten haben. Das ist grundsätzlich, das ist wichtig. Denn sonst können wir hier auf der Erde von keinem Nutzen sein. Nur solche Menschen, die im Himmel leben, die in himmlischen Zonen leben, in der Gemeinschaft mit unserem Retter Gott, nur solche vermögen hier in dieser Welt etwas für Gott auszurichten. Denn es ist ja nur Gott, der uns Menschen helfen kann. Aber er will uns gebrauchen. Und da nimmt er uns zuerst nahe bei sich in seine Gemeinschaft, wie er das ja auch mit den 12 Jüngern getan hat. Jesus hat zuerst Männer zu sich gerufen, in seine Nachfolge, in seine Gemeinschaft. Das griechische Wort für Nachfolge heißt eigentlich Mitfolge. Man geht mit Jesus und so folgt man ihm nach. Und wenn Jesus und wenn Menschen in die Mitfolge Jesu treten und dort ihn betrachten, ihn lernen, wie Paulus das in Kapitel 4 sagt, von ihm lernen, dann kommt die Zeit, wie es bei den Zwölfen war, wo Jesus solche dann hinausschickt, vor ihm her, damit sie dorthin gehen, wo er auch kommen will. Wir dürfen also seine Boten sein, die ihn bekannt machen und zu ihm einladen, Menschen zu ihm führen dürfen. Das ist der himmlische Weg, hier auf Erden etwas auszurichten. Und diesen Weg haben wir in der Struktur des Epheserbriefes. Also in der ersten Hälfte werden uns unsere Heilsvorrechte in der Mitfolge mit unserem Herrn Jesus Christus gezeigt und wie wir aus diesem Leben, aus dem Weinstock gleichsam, und um dann anschließend unseren Verantwortungen hier nachkommen zu können, die wir immer noch in diese Welt gestellt sind. Dieser erste Teil, diese erste Hälfte des Epheserbriefes besteht aus drei Teilen, die etwa den drei Kapiteln entsprechen. Kapitel 2, die Verse 1 bis 3, gehören satzmäßig zu Kapitel 1. Thematisch gehören sie auch zu Kapitel 2. Sie sind also gleichsam eine Brücke zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2. Das soll dann klar werden, wenn wir soweit sind. In Kapitel 1, Vers 3 beginnt nun der Apostel ein Lob Gottes. Dieses Lob erstreckt sich von Vers 3 bis Vers 14. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, sich zu konzentrieren, dann ist der Apostel Paulus für euch eine richtige Herausforderung. Aber bedenkt mit mir, die ersten Leser dieses Briefes, die ersten Hörenden in den Gemeinden, ein Großteil von ihnen war Sklaven. Paulus traut es diesen Sklaven zu, mitdenken zu können, wenn der Leitende oder jemand in der Gemeinde, der verantwortlich ist, diesen Brief zum ersten Mal in der Gemeinde vorliest. In dem Epheserbrief haben wir einige sehr lange Sätze. Es lohnt sich, diese Sätze einmal als Sätze sich anzusehen. Wer die Bibel verstehen will, muss sich mit Sätzen auskennen. Der muss wissen, dass Sätze einen Hauptsatz haben. Manchmal besteht ein Satz nur aus einem Hauptsatz und hat keine Nebensätze, die angekettet sind. Das ist oft nicht der Fall in der Bibel. Bei Johannes kann es so sein. Der Apostel Johannes ist ein sehr einfacher Schreiber. Er kommt sehr stark in seinem Denken vom Hebräischen her, bildet kurze Sätze, aber sehr prägnante, geladene, sodass man dennoch stehen bleiben muss, um zu rätseln, was ist hier denn eigentlich gemeint. Der Apostel, um seine Gedanken deutlich zu machen, gebraucht sehr viele verschlüsselte, verkettete Sätze. Die Verse 3 bis 14 sind ein sich durchziehender Satz. Und es hört da nicht auf. Vers 15 in Kapitel 1 bis Vers 3 in Kapitel 2 hinein bilden einen sich durchziehenden Satz. Dann haben wir vielleicht einen etwas kürzeren Satz, aber dann geht es wieder los. In Kapitel 3 haben wir dann wieder einen sehr langen Satz. Ich denke, fast das ganze Kapitel ist ein Satz. Solche Sätze, wie ich gesagt habe, haben einen Hauptsatz. Ein Hauptsatz hat ein Subjekt, das ist der Handelnde im Satz, und ein Tätigkeitswort oder mehrere, die von einer Handlung sprechen, ein Verb. Dann können sich anschließen andere Wörter. Bei dem Subjekt haben wir es normalerweise mit einem Hauptwort zu tun. Das ist ein Dingwort, ein Name von einer Person oder einer Sache, einen Gegenstand. Der Mann geht, ist zum Beispiel ein kurzer Satz. Mann ist das Subjekt, geht ist das Prädikat, die Aussage, die Handlung. Der ist der Artikel, der zu Mann gehört. Wir sagen der Mann, nicht einfach Mann. Also, so ist es auch in der Bibel, auch im Griechischen das nun ins Deutsche übersetzt vor uns liegt. Es hat dann in Kapitel 1, 3 bis 14 einen Hauptsatz. Gott segnete. Ganz kurz. An diese zwei Wörter wird vieles angehängt. Andere Sätze, die mit Verbindungswörtern dann an diesen Hauptsatz gekettet sind, dann wiederum Beschreibungswörter vielleicht und so weiter. Man sollte sich in der deutschen Grammatik etwas auskennen, wenn man die Bibel verstehen will. Ich habe in einer Gemeinde in der Schweiz durch einige Jahre hindurch regelmäßig einen Unterricht gehabt. Man wollte das eine Schulung nennen, dagegen weigerte ich mich, weil ich der Meinung bin, dass göttliche Wahrheit nicht im Rahmen einer Schulstruktur geeigneterweise weitergegeben werden. Die Gemeinde als Familie, als Volk Gottes ist eine bessere Situation, wo wir frei kommen und frei gehen dürfen, keine Prüfungen schreiben müssen, keine Schule. Es gibt Theologen, die wollen die Gemeinde als eine Schule betrachten. Damit aber wollen sie wohl einfach sagen, dass die Gemeinde ein Ort sein sollte, wo man lernt, wo man gelehrt wird. Das stimmt schon. Nur, wenn man das gleich eine Schule nennt, dann wird eine Struktur der Gemeinde aufgejocht, die nicht naturgemäß ist. Die Gemeinde hat sehr viele Bilder im Neuen Testament. Und zu den wichtigsten gehört, dass sie ein Leib ist oder eine Familie oder ein Volk oder auch ein Bau. Zu dieser Gemeinde kommt man freiwillig, man wird gerufen. In dieser Gemeinde bleibt man freiwillig, man darf wieder gehen. Hier darf man lernen, hier soll gelehrt werden. Hier darf jeder lehren, hier darf jeder lernen. Und doch hat eine solche Schar von Gläubigen nach dem Modell, dem Muster, welches Gott uns durch die Apostel hinterlassen hat, eine Leitung und eine Gefolgschaft. Und dennoch ist die Leitung das, was die Gefolgschaft ist. Die Leitung ist nicht ein anderes Wesen. Sie sind keine Könige, keine Herren, sagt Petrus oder Paulus, sondern sie sind Brüder, die uns vorangehen, weil sie erstens geistlich als Vorbilder dienen können, zweitens entsprechend begabt sind. Das sind die Hauptqualifikationen für die Leitung der Gemeinde. Sie heißen in der Schrift nicht Pastoren. Wenn das Wort in der englischen Bibel vorkommt, dann sollte es nicht heute in der Bibel vorkommen, weil das Wort eine andere Bedeutung angenommen hat, wie auch das Wort Bischof, das Luther noch verwendet, um die Aufseher zu bezeichnen. Oder die Presbyter, die Ältesten. Das sind einfach Brüder, die verschiedene Bezeichnungen tragen. Vier an der Zahl. Die Leitung der Gemeinde wird in der Bibel genannt Hirten, Aufseher, Älteste, manchmal auch Lehrer, aber nicht alle Lehrer sind Älteste. Alle Ältesten sind aber Lehrer. Wer nicht lehren kann, sollte nie Ältester werden. Aber die Schrift spricht von Lehrern, die nicht Älteste waren. Und das müssen sie auch nicht sein. Aber Hirten sollten zugleich Lehrer sein und Beispiele. Also, es gibt diese Gemeinde, mit einer sehr einfachen Struktur und diese Gemeinde mit dieser Struktur ist lebensfähig in jeder Kultur der Welt, in jeder politischen Struktur der Welt, in jeder Lebenslage der Welt. George Wiens, der seinerzeit starke Verfolgung erleben musste, mit auch, sein Vater hat das wohl auch schon gekannt, seine Frau, sie haben viel gelitten für den Herrn Jesus. Er beschreibt einmal, wie das zuging, und diese Situation, die er beschreibt, ist mir sitzen geblieben als ein Beispiel von biblischer Gemeindeleitung. Wie einfach das ist. Selbst in Verfolgungszeiten ist es möglich, biblische Gemeindeform zu haben. Wir haben Gemeindeformen in der Geschichte der Gemeinde entwickelt, die nicht biblisch sind. Man meinte oft, sie seien es, aber bei näherem Hinschauen sind sie eigentlich viel zu kompliziert. Dies ist ein kleiner Exkurs, aber vielleicht darf er helfen. Ich denke, ihr habt schon längst gemerkt, dass ich nicht nur hier erzähle, was in unserem Text geschrieben steht. Wenn ich auslege, dann ziehe ich gern andere Texte heran, um gleichzeitig Verwandtes mitzugeben, weiterzugeben. Die Hugenotten in Frankreich dürften bekannt sein. Sie waren ein Volk, ein christliches Volk, das zur Hauptsache zunächst in Südfrankreich lebte. Das waren Menschen, die Christen geworden waren, Franzosen. Sie hatten den reformierten Glauben, den christlichen Glauben reformierter Überzeugung angenommen. Damit war eine gewisse Gemeindeform verbunden mit Synoden, das heißt Konferenzen ab und zu in größerem Rahmen. Man hatte Pastoren, man hatte ein Presbyterium, das wäre der Gemeindevorstand, und das waren dann die Leitenden. Der Pastor war der Hauptlehrer, das Presbyterium, der Vorstand, hatte Mitverantwortung. Wie sie seelsorgerlich fähig waren, das kann ich nicht sagen. Und dann hat es Gemeinden gehabt, die dann nach Möglichkeit sonntäglich zusammenkamen. Und ab und zu gab es die Synode, eine größere Zusammenkunft, was unter friedlichen Situationen ein großer Segen sein kann, wie wir das auch kennen. Aber diese hielten es für einen Muss, für ein Muss. Das erlaubt es aber für die Feinde des Christentums, der biblischen Gemeinde, sie aufzuspüren. Denn da waren sie in größerer Zahl zusammen. Und dann musste man nur suchen, wo sind sie im Wald und so weiter, und konnte gleich einen Haufen dann niedermetzeln. Das war furchtbar. Diese Bewegung kam zu einem radikalen, wenigstens vorläufigen Schluss, als sehr viele von ihnen in einer Bartholomäusnacht, nannte man es, verfolgt und getötet wurden. Das war eine landesweite Verfolgungsnacht, zu vergleichen mit der Kristallnacht in Deutschland gegen die Juden. Das war der Presbyterianismus. Dann gibt es den Baptismus, der auch seine Form hat. Die Baptisten hatten eine etwas biblischere Form, aber sie hatten auch einiges an sich, das vielleicht aus dem Katholizismus kam, haben es nicht erkannt und tragen bis heute noch an diesem. Also, wir haben verschiedene Formen entwickelt. Die Orthodoxen haben ihre Form, die Katholischen haben ihre Form, die Anglikaner ihre Form, die Kongregationalisten ihre Form. Die biblische Form ist sehr, sehr einfach. Ich komme zurück zu George Wiens. Sein Mitgefangener, mit dem er viel zusammen war, war ein mitreifer Christ. Zusammen hatten sie einen Kreis in einem Lager und einem Gefängnis. Sie waren nun dort einige Zeit gewesen und einige Gefangene hatten sich bekehrt. So waren sie eine kleine Schar, eine Gemeinde. George Wiens hatte ein Testament und mit diesem konnte er dann den Brüdern dienen. Dann bekommen sie Nachricht, dass sie versetzt werden, Wiens und sein Mitarbeiter. Am folgenden Tag. Nun, das war schön, dass sie das im Voraus wussten. Dann konnten sie sich ein wenig darauf vorbereiten. Wiens geht zum Wächter, zum Verantwortlichen des Lagers in ihrem Abteil und fragt, ob man für kurze Zeit den Baderaum, den Waschraum für sich haben könnte. Das wurde ihm genehmigt. Dann versammeln sich diese Christen dort im Waschraum. Sie beten zusammen, geben bekannt, dass sie die Gruppe verlassen müssen. Wiens überreicht sein Testament einem der anderen Christen, der da bleiben wird, der aber schon etwas herangereift ist im Glauben, überträgt ihm die Verantwortung, gibt ihm sein Testament. Und so einfach war das. Man betet und man geht auseinander. Am nächsten Tag reisen Wiens und sein Mitarbeiter, sein Kollege ab und diese kleine Schar macht weiter unter sich. In China war es noch schwieriger. Dort durfte man überhaupt nicht ohne große, schwere Folgen sich als Christ zu erkennen geben. Aber Christen unter sich in der sehr schweren Zeit, heute ist es etwas friedlicher geworden, immer noch mit Spannungen, aber in der sehr schweren Zeit konnte es geben, dass in einer Kommune oder in einem Lager Christen voneinander schon wussten. Es konnte zum Beispiel so aussehen, in einer Stadt wissen einige Christen voneinander und ein Christ geht zum Bahnhof und setzt sich auf eine Bank. Er sitzt da ganz alleine. Nach einer Weile kommt jemand und setzt sich auf dieselbe Bank, aber nicht neben ihn, sondern etwas weiter weg. Einer von ihnen fängt an, vor sich hin zu murmeln, aber laut genug, dass der andere es mitkriegt. Dann schweigt er. Er macht keine Bewegungen. Dann fängt der andere an, vor sich her zu murmeln. So laut, dass der andere es versteht. Vielleicht tun sie es hin und her. Dann, wenn einmal steht der eine wieder auf und geht weg. Was ist geschehen? Zwei Christen wussten voneinander, haben sich auf diese Weise in Anführungsstrichen getroffen, haben Bibelverse ausgetauscht. Jeder hat eine, vielleicht eine Stelle bekommen, die er vielleicht nicht kannte, von dem anderen. Das sind schwere Zeiten. Wenn sie zusammen gegessen haben, in einem Arbeitslager vielleicht, dann konnte es vorkommen, während sie aßen, dass jemand ein Zeichen gibt und bemerkt, aber die Christen merken es, die sind darauf vorbereitet, mit diesem Zeichen essen alle zu gleicher Zeit Brot. Nach einer Weile vielleicht noch ein Zeichen. Und dann trinken sie zu gleicher Zeit, was immer es ist. Auf diese stille Weise feiern sie das Mahl des Herrn. Das Beten, das machen sie dann wahrscheinlich innerlich. Es ist möglich, dem Herrn treu zu bleiben. Das macht der Herr möglich. Aber manchmal sind wir reduziert, beschränkt bis auf das Allernötigste. Wir lernen aber dadurch, dass die Sache mit dem Herrn und seiner Gemeinde eigentlich sehr einfach ist. Wollen wir es nicht überlasten oder überladen mit Menschlichem, das eigentlich vielleicht nicht dazu gehört. Allerdings können wir einiges viel besser machen oder viel eindrucksvoller, wenn wir die Freiheit dazu haben. Zum Beispiel dürfen wir Häuser bauen und es ist einfacher, dann so zusammenzukommen. Wir können Tageszeiten haben, wo wir zusammenkommen. Das ist schön. Paulus ist dafür, dass man solche Zeiten ausnutzt und dass man für Friedenszeiten betet, damit die Sache des Reiches Gottes schneller vorangehen kann. Und dennoch scheint es so zu sein, dass wir Friedenszeiten nicht allzu lange ertragen. Und Gott braucht dann Druckzeiten, in welchen das Evangelium manchmal schneller voranläuft, um sich greift, als in Friedenszeiten. Es kann also verschieden sein. Der Apostel Paulus ist ein Lehrer, der andere unterweist und mit sich nimmt. In diesem Brief hat er keinen, der mit ihm ist. Er nennt nur seinen Namen, Paulus, der Apostel Jesu Christi. Und er schreibt nun diesen Brief, nicht nur an die Gemeinde in Ephesus, die gibt diesen Brief weiter an andere. Er wird kopiert und er ist bis auf zu uns gekommen. Nun haben wir diesen Lob, dieses Lob in den Versen 3 bis 14. Die Apostel, die uns Briefe gegeben haben, beginnen gern mit einem Lob Gottes. Es gab eine Zeit, wo wir gewohnt waren, als es noch Papierpost gab, Papierbriefe, die geschickt wurden. Heute wird es noch getan, hier und da, aber nicht mehr so wie früher. Und da haben wir gern einen Brief begonnen mit einem Bibelvers. Das ist eine gute Sitte. Das haben die Apostel aus dem Judentum gelernt und mitgegeben. Dort wurde sehr schnell Gott gelobt. Bis heute kennt das Judentum in seiner Religion das Lob Gottes. Das ist natürlich eine Namenreligion, aber immerhin wird das praktiziert. Christen sollten das nicht vergessen, Gott zu loben. Der Lob Gottes sollte bei uns am Anfang unserer Tätigkeiten stehen. Die Muslime, die oft sehr religiös sein können, die können den ganzen Tag ihre Religion in den Mund nehmen und von ihrem Gott sprechen und Gott loben vielleicht. Die genieren sich nicht. Wir sollten das nicht versäumen, unseren wahren Gott lobend zu dienen. Also die Heilsvorrichte, beginnend mit diesem Lob Gottes in 1, 3 bis 14. Der Hauptteil dieser Verse befindet sich in Vers 3. Das ist die eigentliche Aussage. Dort, ich darf es lesen, hören wir: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesu Christi. Die zwei sind im Grundtext getrennt. Da wird Herr gleichsam betont. Herr ist der Herr Jesus Christus, der uns durch Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen segnete. Komma. Das ist der Hauptsatz, schon mit einigen Nebenausdrücken versehen, Aber in diesem Hauptsatz oder in diesem Teil haben wir einen kleinen Hauptsatz. Gelobt sei Gott. Der Nebensatz, ich hatte ihn vorhin als Hauptsatz erwähnt, entschuldigen Sie, ist, der uns segnete. Gott segnete. Aber der eigentliche Kernsatz ist, gelobt sei Gott. Also ein Imperativ. Gott werde gelobt, Gott sei gelobt. Der Gott, der gesegnet hat. Das heißt, man lobt Gott dafür, dass er uns gesegnet hat. Das ist das Erste in Vers 3. Was bedeutet nun segnen? Da kommt man vom Sonntagmorgen Gottesdienst nach Hause oder man begegnet sich schon im Foyer und sagt, das war ein gesegneter Gottesdienst. Das war eine gesegnete Predigt und so weiter. Was meint man? Oder man sitzt am Tisch anschließend. Hast du einen Segen bekommen, kann jemand fragen. War die Predigt zum Segen? Wie? Man kann vielleicht nicht einmal sagen, dass was in der Predigt war. Aber man weiß, man war irgendwie erfrischt und sagt, ich bin gesegnet worden. Ich bekomme den Eindruck, die meisten von uns und ich eingeschlossen früher, wissen nicht, was sie sagen sollen, was sie darunter verstehen sollen. Was ist ein Segen? Wenn man das erfahren will, geht man am besten zurück zum Alten Testament. Dort haben wir vieles, das für das Neue Testament grundlegend ist. Und ein sehr gutes Beispiel, an dem man das lernen kann, ist das Ereignis, das Gott durch Mose prophezeit oder vorweg, voraus eigentlich befiehlt, das stattfinden soll. Wenn Israel die Wanderung durch die Wüste fertig hat und in Kanaan einziehen darf, dann sollen sie, wenn sie im Lande wohnen, sich bald einmal sammeln an einer gewissen Stelle, wo zwei Berge getrennt sind von einer Kluft. Diese Stelle ist ziemlich breit. Ich bin da gewesen. Und man fragt sich, wenn man auf einer Seite ist, der Berg geht ziemlich scharf runter und geht gleichfalls genauso an der anderen Seite, wenn man jetzt an der Kante von einem Berg steht und jemand an der Kante eines anderen Berges, dann kann man sich fragen, ob der überhaupt einen hören könnte. Aber die Luft ist entsprechend so, dass die Akustik ausgezeichnet ist. Und Gott wusste das. Der hat das natürlich so bauen lassen, als er die Topographie, die Oberfläche vom Land Israel schuf. Jetzt befiehlt er, dass 6 Stämme der 12 sich auf einer Seite versammeln sollen und 6 Stämme auf der anderen Seite. Und da sollen auf der einen Seite soll ein Teil von Gottes Wort, das Not prophezeit, ansagt, aussprechen. Umgekehrt. Die eine Seite soll verkünden, gesegnet sei der, der dies tut, also das Gesetz einhält. Da gibt es verschiedene Aussagen, die dort gemacht werden, eine ganze Liste. Und das ganze Volk soll zusammensprechen, gesegnet sei. Auch von der anderen Seite wird gerufen, verflucht sei, der dieses tut oder dieses nicht tut und so weiter. Was haben sie getan? Die segnende Seite hat kundgegeben, was Gott auch direkt so sagte. Der, der das Gebot Gottes einhält, der wird leben. Die andere Seite kündet an, der, der Gottes Wort bricht, ungehorsam ist, der muss sterben. Ein Fluch kündet den Tod an. Christus stirbt, er trägt den Fluch Gottes für uns. Verflucht sei jeder, der am Kreuz hängt oder an einem Baum. Das heißt, er muss sterben, er wird sterben. Und Jesus hat diesen Tod getragen. Gesegnet heißt, Leben wird angekündigt. Oder das, was zum Leben dient. Da kann das Vieh gesegnet werden, es wird sich vermehren. Leben vermehrt sich. Da kann der Mutterleib gesegnet werden, die Familien werden kinderreich sein. Da können die Bäume gesegnet werden, sie werden Frucht tragen. Das Gegenteil kann angekündigt werden bei Ungehorsam. Da lernen wir, was Segen heißt. Wenn Gott Adam und Eva segnet, unmittelbar auf ihre Erschaffung hin, dann verheißt er ihnen Leben, das, was zum Leben dient. Wenn Abraham gesegnet wird, dann wird ihm und seiner Nachkommenschaft Leben verheißen. Und wenn Gott sagt, er soll ein Segen sein und wird es sein, dann teilt er ihm mit, von dir aus wird Leben ausgehen. Das, was zum Leben dient. Und Paulus eröffnet uns, das schließt den Messias ein, der uns wirklich das Leben gebracht hat. Gelobt, sagt Paulus, sei der Gott, der uns gesegnet hat, der uns Leben gebracht hat, der uns alles gegeben hat, was zum eigentlichen Leben dient. Das ist zunächst das geistliche Leben, weil das Wichtigere ist. Und deshalb wird von geistlicher Segnung gesprochen. Aber das Wort Segen geht noch weiter. Denn im Grundtext ist auch das allererste Wort dasselbe. Das Englische behält dieses Wort noch. Im heutigen Englisch vielleicht nicht so wie im Alten. Blessed be the God and Father. Gesegnet sei der Gott und Vater. Das griechische Wort für segnen heißt Gutes zu sagen. Gutes sagen. Jemandem Gutes zusagen. Deshalb kann das Wort gebraucht werden, wenn wir Gott ansprechen und wenn Gott uns anspricht. Wenn wir Gott segnen, im griechischen Sinne, dann sprechen wir ihm Lob zu. Wir sagen, er ist gut und wir sagen Gutes über ihn. Wir preisen ihn, wir rühmen ihn, wir freuen uns über ihn, weil er gut ist. Aber wir sagen das normalerweise nicht so im Deutschen. Und wenn wir das Griechische übersetzen, dann gibt es einige Stellen, die sind schwierig, weil das im Deutschen dann nicht so klingt, so schön wie im Griechischen. Zum Beispiel 1. Korinther 10, Vers 16, denke ich, ist es. Der Kelch des Segens, den wir segnen, da haben wir es. Wir loben Gott ob des Kelches, über dem Kelch. Im Hebräischen, im Judentum, in Israel, war dieser Kelch, der zum Abendmahlskelch wird, das war der dritte Kelch in der Passamahlfeier. Das war der Kelch des Segens, nicht weil er Segen brachte, sondern weil man, bevor man ihn trank, Gott lobte. Der war eigentlich der Kelch des Lobens. Und wenn Paulus in 1. Korinther 10 sagt, gesegnet sei, oder der Kelch des Segens, den wir segnen, Das ist der Kelch des Lobens, über den wir loben. Aber Sie merken, wir merken, es ist nicht so leicht, das zu übersetzen. Eine Fußnote ist dann manchmal nicht nötig in einer guten Übersetzung. Oder Jakobus, Kapitel 3 dürfte es sein. Da ist von Segen und Fluch wohl die Rede. Mit demselben Mund segnen wir und fluchen wir Menschen als solche. Loben ist eigentlich der Sinn des Wortes da. Nicht segnen, aber wir segnen Gott im griechischen Sinne. Wir sprechen Gutes von Gott. Also, wir sagen, diese Verse 3 bis 14 sind ein Lob Gottes. Das Wort im Grundtext wäre Segen. Wir segnen Gott mit diesen Worten. Aber wir verstehen das besser, wenn wir im Deutschen loben oder preisen sagen. Gelobt sei der Gott und Vater, der uns Gutes zugesprochen hat, der uns mit Segnungen versehen hat. So viel zum Begriff. Im Alten Testament, ja, das habe ich schon besprochen, geht das um Leben, die Quelle des Segens. Uns wird die Quelle dieses Segens oder dieser Segnungen hier genannt. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns durch Christus gesegnet hat. Wie viele Grüße in den Briefen, so haben wir es auch hier mit dem Vater und mit dem Sohn zu tun. Der Vater wird zuerst genannt, weil das so in der Geschichte ist, Gott sandte seinen Sohn. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Das ist die Geschichte. Aber von unserer Warte aus ist das umgekehrt. Wir lernen Gott kennen über Jesus. Wir hören vielleicht von Gott und lernen über ihn, aber er ist uns fremd, er ist nicht unser Vater, wie das so sein sollte. Aber dann hören wir von Jesus, der wird uns durch die Eltern bekannt, uns vielleicht bekannt gemacht, vielleicht in der Gemeinde, vielleicht in einer Evangelisation, vielleicht durch eine Schrift. Und wir lernen, dass Jesus unser Retter ist, der sein Leben für uns gab. Und dann werden wir gerufen, aufgerufen, eingeladen, diesen Jesus einzuladen in unser Leben, umzukehren von Sünde, Welt, uns selbst eigentlich, und Jesus unser Leben zu geben. Wir tun das und dann werden wir, sagen wir, Christen. Das heißt, wir haben es mit Christus zu tun. Wir gehören jetzt ihm, sind sein Eigentum. Aber jetzt haben wir eine Beziehung nicht nur zu ihm, sondern zu seinem Vater. Denn dass er unser Retter ist, dazu musste er ja Mensch werden. Und weil er Mensch wurde, hatte er einen Vater. Seine Mutter hieß Maria, sein Vater Gott. Und als solcher wurde er unser Retter durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und wenn wir zu ihm kommen, bringt er uns zu Gott, so sagt es Petrus. Er starb und stand auf, um uns zu Gott zu führen. Und so ist Gott über Jesus unser Vater geworden. Nun kommen wir zur Geschichte, das heißt zu ursprünglich. Nun lernen wir kennen, wie das kam, dass wir zu Jesus kommen durften. Jetzt erzählt Paulus, das war einmal so. Gott in Ewigkeit plante, seinen Sohn zu geben und eine gefallene Welt, in Sünde gefallene Welt zu retten. Wie geschah das? Das erzählt uns Paulus jetzt. Er hat uns gesagt, ganz einfach, Wir loben Gott ob aller seiner Segnungen. Er hat uns durch Jesus Christus gesegnet. Er sagt auch, wo diese Segnungen liegen. Nicht wie bei Israel, in einem Land auf diesem Planeten, namens Israel, ursprünglich Kanaan. Das war das verheißene Land Israels, zu dem es hinpilgerte. Wir pilgern in dieser Wüstenwelt zu einem anderen Land, in einer anderen Welt. Diese Welt ist eine geistliche Welt. Dort sind geistliche Bereiche. Im Griechischen steht dort Himmel in der Mehrzahl oder besser noch ist es ein Beschreibungswort. In dem himmlischen oder in den himmlischen Gegenden, im Deutschen müssen wir ein anderes Wort hinzufügen, Gegenden oder Bereichen, in diesen himmlischen Gegenden wohnt Gott, nicht nur Gott. Dasselbe Wort, ich darf das hier schon vorweg sagen, dasselbe Wort treffen wir in Kapitel 6 an. Aber dort ist es eine dunkle Situation. Dort ist es ein dunkles himmlisches. Hat denn das himmlische Licht und Finsternis? In diesem Sinne ja. Paulus will einfach sagen, dass die geistliche Welt bewohnt ist von guten Geistern und auch von bösen Geistern. Die Welten sind natürlich getrennt, aber sie gehören zusammen zu den geistlichen Regionen oder himmlischen Regionen, wo Geister wohnen. Diese Welt, diese geistliche Welt, diese Himmelswelt, ist nicht ein zweites Stockwerk, was das Universum betrifft, oberhalb von unserem Planeten oder unserer physikalischen Welt. Nicht so, sondern sie ist vermengt mit der physikalischen Welt, mit dem Universum, das eine physikalische, eine greifliche Welt ist, eine greifbare. Wir wissen das von der Bibel her, nicht wahr? Selbst den Kindern ist wahrscheinlich diese Geschichte bekannt, auf die ich jetzt Bezug nehme. Der Prophet Elisa ist unterwegs und kommt in eine Stadt namens Dothan. Er hat einen Gehilfen dabei. Gehasi ist es vielleicht gewesen zu dieser Zeit. Ich erinnere mich nicht genau, ob es sein Name in dieser Geschichte genannt wird. Er hat einen Gehilfen dabei. Nun hat es Schwierigkeiten gegeben zwischen Israel und einem seiner Nachbarn. Das waren die Syrer zum Norden hin. Und da gab es Auseinandersetzungen, kriegerische. Und ab und zu drangen syrische Truppen in Israel hinein. Das ließ Gott zu, um Israel wachzurufen, zu strafen. Und die syrischen Truppen drangen an diesem Tag hindurch ein ziemlich großes Gebiet bis nach Dothan. Denn sie suchten den Propheten Elisa, Entschuldigung. Und sie hatten gehört, dass er in Dothan sei. Und dann umzingeln sie die Stadt, diese Soldaten. Der Gehilfe von Elisa sieht das, merkt das. Und er ruft auf, er ist alarmiert, frustriert, kriegt es mit der Angst zu tun, ruft seinen Meister an: Elisa, wir sind umringt von feindlichen Soldaten. Der Prophet bleibt ganz ruhig, denn er weiß um die Sache. Und dann sagt er zu seinem Herrn im Himmel: Herr, der ja nie weit weg ist, tu meinem jungen Mann die Augen auf. Und Gott tut dem Gehilfen die Augen auf. Und dann sieht er einen neuen Ring. Aber dieser liegt zwischen dem syrischen Ring und der Stadt Dothan. Die Syrer waren etwas weiter weg, hatten aber die Stadt umringt. Und in diesem Raum zwischen syrischen Truppen und Dothan war jetzt ein neuer Ring von Soldaten, aber aus einer anderen Gegend. Das waren himmlische Soldaten, die die Dothan-Bewohner, einschließlich Elisa und seinen Gehilfen, beschützten vor den feindlichen Truppen. Die syrischen Truppen sahen diese Truppen, diese himmlischen, und zogen ab, denn sie sahen, es ist nicht möglich für uns, in die Stadt zu kommen. Gott hatte sie bewahrt. Aber wir müssen jetzt wissen, diese himmlischen Truppen brauchten gar nicht sehr weit zu reisen, um nach Dothan zu kommen. Lange nicht so weit wie die syrischen Truppen. Die waren immer da. Und der Psalmist David sagt, der Engel des Herrn umlagert die, die ihn fürchten. Und diese Engel, diese himmlischen Boten und Soldaten umgeben dieses Haus heute Abend. Ja, sie sind in diesem Raum. Und der Herr Jesus ist in diesem Raum. Und dessen dürfen wir uns immer bewusst sein. Das hilft uns, wenn wir zusammenkommen. Wir wissen, der Herr Jesus ist da. Und wir brauchen gar nicht laut zu rufen, damit unsere Stimme ihn erreicht. Selbst wenn jemand in irgendeine Ecke flüstert während der Gebetsgemeinschaft, wir hören ihn vielleicht nicht, aber der Herr Jesus hört ihn. Das ist wunderbar. Die andere Welt ist also vermengt. Auch die bösen Geister versuchen uns zu erreichen. Aber der Herr beschützt uns auch vor diesen feindlichen Truppen. Nun sagt Epheser 6, dass im himmlischen Raum, in himmlischen Bereichen, der Feind wohnt. In Kapitel 2 spricht Paulus von der Luft, also zwischen uns und dem, was wir Himmel nennen, ist der Feind. Aber der Herr Jesus ist ja uns noch näher und bewahrt uns vor diesem Feind. Und der Apostel Paulus erzählt uns, wie das zugehen darf. Also in dieser himmlischen Welt wohnt Gott mit seinem Sohn, mit dem Heiligen Geist und mit seinen Engeln, mit seinen guten Engeln. Und etwas entfernt, an jenseits vielleicht eine Kluft dazwischen, ist die feindliche Welt, die versucht, Gottes Wege zu frustrieren, durcheinander zu bringen, was ihm manchmal gelingt, wenn wir nicht mitmachen, aber letztlich nicht gelingen wird. Die Offenbarung erzählt uns, wie Gott sein Volk zum Ziel bringen wird. Aber in diesem Raum, im Geistlichen, sind wir versehen worden mit Segnungen. Und jetzt passen wir gut auf. Wir sind versehen mit sämtlichen Segnungen, die wir brauchen. Mit allen. Der Apostel Petrus sagt in seinem zweiten Brief, dass Gott uns versehen hat mit allem Nötigen für unseren Pilgerweg. Wir sind schon versehen mit allem, das wir brauchen. Manchmal jammern wir, o Herr, hilf, o Herr, gib Gnade, gib Kraft, gib Weisheit, als ob das nicht da wäre. Nun dürfen wir das tun, weil wir so kommen dürfen, wie wir sind, mit allen unseren falschen Vorstellungen. Das tut auch David, das tun die Psalmisten. Das lässt sich Gott gefallen. Aber er lässt uns auch wissen, dass er schon immer da war und dass seine ganze Hilfe schon immer da war. Wir spüren das nicht und das müssen wir auch nicht. Manchmal betet man, o Herr, lass uns deine Gegenwart so richtig verspüren. Das würde ich nicht beten. Wir haben keine Garantie, dass Gott das erhören wird. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir mit einem oder mehr unserer fünf Sinnen ihn erleben würden. Du kannst Gott nicht hören. Hör auf mit dieser Rede. Gott spricht nicht zu dir, sodass du es hörst. Er kann es, ich soll es vielleicht nicht so radikal sagen, das gibt es, dass Gott laut spricht, auch heute noch. Ich habe es erlebt in meiner Kindheit. Mein Name wurde gerufen. Ich gehe zur Mutter. Sie sagt, sie hat nicht gerufen. Ich weiß nicht, bis heute nicht, was geschah. Ich kann nur sagen, es dürfte Gott gewesen sein. Er wollte mich wahrscheinlich aufmerksam machen. Es gibt noch einen anderen da als die Mutter. Stelle dein Leben auf ihn ein. Es war heilsam, aber ich weiß nicht genau. Wir sollten es wenigstens nicht unbedingt erwarten. Wenn Gott das so tut, dann ist das einfach eine Führung von ihm. Aber wir haben nicht die Garantie, dass wir ihn hören werden oder dass wir ihn spüren werden. Wisst ihr, es gibt gleichsam ein Tuch, eine Leinwand zwischen uns und dem Jenseits. Diese Wand, diese Leinwand, dieses Tuch, dieser Schleier ist unsichtbar. Aber dafür können wir auch nicht das, was dahinter ist, sehen. Unsere Augen sind wirklich gehalten. Und unsere Augen, seit Adam und Eva gesündigt haben, sehen nur das Greifbare, das wir mit den fünf Sinnen wahrnehmen können. Das ist heute so. Ab und zu gibt es das, und die Bibel erzählt uns von solchen Fällen, dass dieser Schleier sich irgendwo bewegt und wir merken, jemand ist dahinter. Aber ansonsten sind wir angewiesen auf ganz besondere Situationen, wo Gott wirklich zu Menschen gesprochen hat, zu Propheten, zu einzelnen Menschen, aber dann ganz besonders durch Jesus Christus, der Gott gewordene, der Mensch gewordene Gott. In ihm hat Gott zu uns wirklich gesprochen, durch ihn. Aber ansonsten müssen wir uns damit begnügen, dass wir Gott nicht hören, spüren, sehen, riechen werden. Wir sind angewiesen auf das Wort, das bereits gegeben worden ist. Wir leben aber in der himmlischen Welt mit unserem Geist. Insofern wir in der Bibel lesen, leben, im Wort Gottes, wird diese Welt uns Wirklichkeit. Der Heilige Geist hilft uns dabei. Er ist uns gegeben, um das Wort Gottes uns lebendig zu machen, uns zu helfen, dieses Wort Gottes wirklich zu erkennen und als Wirklichkeit anzunehmen. Und so werden wir instand gesetzt, im Himmlischen auch zu leben. Und ich darf dann auf den Flugplatz gehen am Freitag, oder ich darf auf die Arbeit gehen, oder ihr dürft auf die Arbeit gehen, oder in die Schule, oder wie immer noch. Und wenn ihr alleine mit eurem Gott wart, im Worte Gottes, in der Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist, wenn ihr dort zu Hause wart, darf diese Atmosphäre, dieses Bewusstsein mit uns gehen, wenn wir in Feindesgebiet hineintappen, wenn wir dort hinein müssen. Wir wissen, Gott bewahrt uns. Wir spüren ihn nicht, aber wir wissen, Sein Wort ist wahr und wir haben es in unserem Herzen, wir überdenken es, wir beten zu ihm, wir sehen ihn nicht, wir hören ihn nicht, wir wissen aber, er hört uns. Und das bedeutet sehr viel für unser Denken, für unsere Gemütsverfassung. Wenn jemand weiß, da ist jemand, der hört mich, dann ist er ganz anders eingestellt. Stellen Sie sich ein Gefängnis vor. Sie sind ein Gefangener, um Christi willen. Auf der anderen Seite der Wand, Sie klopfen mit Morsecode vielleicht, wie Pfarrer Wumbrand das machte, und Sie erfahren, auf der anderen Seite kommt wieder eine Codebotschaft und Sie merken, er ist Christ. Sie haben zwar diese Klöpfe gehört, aber Sie sehen den Mann nicht. Sie hören ihn nicht, er kann sich nicht bemerkbar machen. Aber jetzt wissen Sie von Kunde her, von der Kunde, die gegeben wurde, Sie wissen jetzt, er ist da. Das gibt Ihnen eine gewisse Genugtuung. Sie wissen jetzt, dort ist mein Bruder. Das versetzt mich in eine andere Verfassung. Und wenn du jetzt weißt, dass Jesus da ist auf der anderen Seite, nein, er ist mit dir in der Zelle, dann gibt dir das eine ganz andere Gemütsverfassung. Aber Jesus hat uns gelehrt, so zu leben, nicht aus dem Gefühl, nicht aus dem Empfinden, nicht aus seligen Segnungen, Anführungsstrichen, die uns beseligen, beseelen. Nein. In Matthäus 24 kündet er schwere Zeiten an. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, nicht zum Volk Israel, wie einige behaupten. Passen Sie auf, lesen Sie Matthäus 24 genau. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Aber er spricht so, dass sie erkennen, es wird gut möglich sein, dass wir selbst nicht mehr am Leben sind, wenn das kommt, was Jesus sagt. Aber Jesus sagt immer noch ihr. Mit anderen Worten, ihre Brüder, ihre Nachkommen im Glauben. Jesus spricht nicht zu Israel, wenn er zu seinen Jüngern spricht. Er spricht zu denen, die er aus Israel gerufen hat, die Seinen. Und er bereitet sie vor auf die schwersten Zeiten und sagt, wenn jene Zeit kommt, die wird erstens verführerisch sein und zweitens bedrohlich, gefährlich sein. Und diese Gefahr wird kommen von Menschen, und von der Umwelt, aus der Natur. Aber passt auf, lasst euch nicht verführen, denn ich habe es euch im Voraus gesagt. Verfolgte Gemeinde lebt aus der Erinnerung dessen, was Jesus damals vor 2000 Jahren gesagt hat. Das Wort nehmen wir heute mit in jede Situation, wo wir es brauchen. Und wir wissen, der Gott ist jetzt hier, der begleitet uns. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das ist die Zusage. Wir sind gesegnet worden mit sämtlichen Segnungen. Dieses Wort wurde mir aufs Neue wichtig, seitdem ich hier angekommen bin, als ich darüber nachdachte. Es gibt keine Situation, keine Prüfung, für die Gott nicht schon seine Lebenszusage gegeben hat. Segen ist Leben. Und wir sind mit Leben und allem, was zum Leben dient, bereits gesegnet worden, versehen worden. Lassen wir uns trösten. Es kommt manchmal unverhofft die Versuchung, das, was uns beleidigt, das, was uns kränkt, der Unfall, den wir gar nicht vorhersahen, der Tod, unser Sohn rief heute an aus Kelowna, unser Anwalt sei gestorben, wohl auch sein Anwalt, noch gar nicht so alt, machte einen Spaziergang auf Knox Mountain, das war ein Berg in Kelowna, fällt um, tot. So schnell kann das kommen. Mein Onkel starb in der Bank, in der Gemeinde, im Gottesdienst, fiel um, weg. Das kann kommen, aber für solche Situationen, die uns überraschen, hat Jesus schon längst Vorkehrungen getroffen. Und wir dürfen wissen, ich selbst muss mir das sagen, ich selbst bin ein Mensch und ich weiß, wie das ist, wie das einen umkippen kann, umwerfen kann, wenn so etwas kommt, ein Stoßwind. Aber wir wollen uns jetzt sagen lassen, wir sind gesegnet worden mit sämtlichen Segnungen im Himmlischen. Und dort wollen wir leben. Ich bin nicht sehr weit gekommen, aber ich hoffe, wir sind sehr weit gereist heute Abend. Und ich hoffe, wir kommen zurück in die aktuelle Welt und nehmen mit, wenn wir nach Hause gehen, was der Herr uns gegeben hat aus himmlischen Bereichen. Wir wollen zusammen beten.